LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Stories, über die gerade alle sprechen. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die lange an diesen Themen recherchiert haben.
Die Beweisaufnahme war längst nicht abgeschlossen. Es hätten noch einige Prozesstage gedroht.
Und jetzt der Fall Gil Oferim und sein Geständnis. Der Sänger Gil Oferim hat vor Gericht gestanden, dass er einen antisemitischen Vorfall erfunden hat. Das Verfahren gegen ihn ging am 7. November los. Falls ihr noch nichts oder nicht mehr alle Details zu dem Fall wisst, dann lohnt es sich, unsere letzte Folge anzuhören. Da besprechen wir den ersten Prozesstag und rekapitulieren die Ermittlungen. In der nächsten halben Stunde reden wir über Oferims Geständnis. Ihr werdet dann wissen, wie es dazu kam und wie die Anwälte reagiert haben. Die Statements der Anwälte werdet ihr auch dazu hören. LVZ-Gerichtsreporter Frank Döring hat den Fall von Anfang bis Ende verfolgt. Das Verfahren wurde jetzt eingestellt. Gil Oferim muss eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro unter anderem an die jüdische Gemeinde in Leipzig zahlen, ist juristisch gesehen aber nicht verurteilt, also gilt auch nicht als vorbestraft. Wie konnte es dazu kommen, Frank?
Naja, das war eigentlich an dem sechsten Verhandlungstag nunmehr doch eine ziemliche Überraschung. Es waren sehr viele Journalistenkollegen da, weil man eigentlich mit Spannung erwartet hat, was die beiden durchaus prominenten Zeugen Jeanette Biedermann und Gregor Meiler zu sagen haben, die sich ja mit Gil Oferim nach diesem angeblichen antisemitischen Zwischenfall in einer Hotelbar getroffen haben und denen gegenüber ja offensichtlich auch davon berichtet hatte. Es kam dann nicht dazu, wie man dann erfahren hat, seitens der Kammer war es wohl so, dass es im Anschluss an den fünften Verhandlungstag vorletzte Woche ein sogenanntes Rechtsgespräch gegeben hat. Und bei diesem Rechtsgespräch hat wohl die Kammer mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft ja einen sogenannten Deal angeboten, dass man also durchaus bereit wäre, das Verfahren vorläufig einzustellen gegen eine Geldauflage. Und dieses Angebot, so hatten dann es die Verteidiger ihrem Mandanten Gil Oferim dringend angeraten, solle er doch annehmen. Und dann war im Grunde der Weg geebnet für dieses doch sehr überraschende Ende des Verfahrens. Also kurz, die beiden Zeugen, Jeanette Biedermann und Gregor Meiler, kamen dann doch nicht, weil eben die Verteidigung angekündigt hat, dass Gil Oferim eine Erklärung abgeben wird. Und dazu ist es dann auch tatsächlich gekommen.
Das war ja eine ziemliche Kehrtwende. Hast du damit gerechnet?
Ehrlicherweise nicht. Ich glaube auch nicht, dass überhaupt jemand zu diesem Zeitpunkt jetzt damit gerechnet hat. Also dass eine Verfahrenseinstellung eine Möglichkeit ist, dieses Verfahren zu beenden, das ist natürlich jetzt nie ausgeschlossen. Dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, das war eigentlich durchaus schon eine große Überraschung. Wir befanden uns ja eigentlich mitten in einer Beweisaufnahme, sind schon sehr viele Zeugen gehört worden. Die Kammer hat den Digitalforensiker Dirk Labutte, den Gutachter, der also auch die Videos der Hotelüberwachungskameras analysiert hat, noch zu einem weiteren Verhandlungstag in der kommenden Woche geladen. Das heißt, also man war mittendrin. Und dass es jetzt dann doch zu diesem Ende kam, das war dann doch so eine Wendung, die man schon als überraschend bezeichnen kann, ja.
Du hast es eben gerade erwähnt, Gil Oferim hat dann eben eine Aussage getätigt. Was genau hat er denn da gesagt?
Ja, es waren eigentlich nur vier Sätze, die er gesagt hat. Er hat dann mitgeteilt, die Vorwürfe treffen zu. An den Nebenkläger Markus W., den Hotelmanager, gewandt, dem er ja diese antisemitischen Beleidigungen angedichtet hatte. An ihn richtete er dann eine Entschuldigung. Ich möchte mich entschuldigen, sagte er zu ihm. Es tut mir leid. Und der letzte Satz war, ich habe das Video gelöscht. Also jenes Video, was er ja dann am Tag oder an dem Abend vor dem Hotel Westin in Leipzig aufgenommen hat und was er dann für diese große Welle der Empörung gesorgt hat, wie es dann eben sein kann, dass in so einem Hotel in Leipzig ein Gast, der sich ja als säkulärer Jude bezeichnet, wie der dann eben sozusagen antisemitisch beleidigt worden sein soll. Also dieses Video hat er jetzt gelöscht, was ja durchaus bemerkenswert ist, weil ja zwei Jahre seit diesem Vorfall schon vergangen sind und es all die Zeit ja noch abrufbar gewesen ist.
Wie hat Oferim denn währenddessen auf dich gewirkt? Also es muss ja schon krass sein, so ein Geständnis auch abzulegen.
Naja, also er war eigentlich den gesamten Prozess über wirkte er sehr ernst, sehr konzentriert. Er hat sich viel mitgeschrieben, wenn Zeugen ausgesagt haben. Er hat also auch sehr genau zugehört, was Zeugen gesagt haben. Es war also nicht so der Typ Angeklagte, der sich gesagt hat, ich habe jetzt 4 Verteidiger mit und lass die mal machen. Er hat natürlich nichts gesagt, aber er hat das ganze Verfahren sehr aufmerksam verfolgt, meistens relativ regungslos. Es gab wenige Momente, wo man vielleicht ein bisschen Emotionen gemerkt hat. Bei seiner Aussage war es schon so, dass man das Gefühl hatte, dass ihm das jetzt schon bewegt. Ich mag aber auch nicht interpretieren, welche Emotionen da in ihm vorgegangen sind. Ob es jetzt vielleicht sogar so eine Art Erleichterung war, dass er jetzt reinen Tisch machen konnte, ob es tatsächlich einfach nur das Geständnis war, womit er jetzt auch die Bedingungen erfüllte, die Bestandteil dieses Deals gewesen sind, in die Kammer unterbreitet hat. Also das wäre jetzt reine Spekulation. Aber diese Aussage von ihm war schon einer der Momente, die ich schon noch als emotional bezeichnen würde, verglichen mit seinem sonstigen Auftreten.
Also Ofarim hat nur das Geständnis abgelegt, aber keine Begründung dafür, warum er das getan hat, damals dieses Video aufgenommen und eben gelogen. Warum gibt es dazu kein Motiv? Das ist ja eigentlich nicht üblich vor Gericht.
Naja, üblich oder nicht. Also er hat diese 4 Sätze gesagt, ja, die Vorwürfe treffen zu, dass er sich entschuldigt, dass es ihm leid tut und das Video gelöscht hat. Mehr hat er nicht gesagt, was dann eben normalerweise schon durchaus gängige Praxis ist, auch bei Geständnissen von Angeklagten, dass man Fragen stellen kann. Also dass das Gericht Fragen stellen kann, Nachfragen stellen kann, die anderen Verfahrensbeteiligten auch, also Staatsanwaltschaft, auch die Nebenklage, eben unter anderem deshalb, um natürlich Geständnisse auf deren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Es ist ja nicht immer so, dass jemand was vor Gericht einräumt oder erklärt und man sagt, okay, das wird jetzt schon so stimmen. Also dann man stellt Nachfragen, um auch das abzugleichen mit dem, was in der Anklageschrift drinsteht und viele andere Dinge mehr. Das ist ja nicht passiert. Es ist jetzt auch nicht erklärt worden, warum das nicht passiert ist. Ich kann mir es nur so erklären, dass das vielleicht auch Gegenstand dieser Vereinbarung gewesen ist, dass man gesagt hat, Verfahrenseinstellung gegen Zahlung einer Geldauflage. Gil Ofarim gibt eine Erklärung dazu ab und Nachfragen werden jetzt nicht gestattet oder sind kein Thema, was auch immer. Es gab keine Nachfragen, es war auch kein Thema, warum er das getan hat. Er hat sich selbst dazu auch nicht geäußert. Ja, das wird eine Sache sein, die er wohl mit sich selbst ausmachen muss. Es gab einfach Mutmaßungen von Hotelgästen, die ihre Eindrücke da vor Gericht geschildert haben, die so ein bisschen den Eindruck hatten, dass er eher einfach wütend war, weil er möglicherweise als VIP-Gast nicht die Behandlung da in dem Hotel beim Check-in erfahren hat, die ihm aus seiner Sicht da wohl zusteht und dass er aus dem Grund dann, wie es einige Zeugen ja vor Gericht als gesagt haben, dass er dann eben gepöbelt hat, ja, und im Nachhinein dann vielleicht so verärgert war über all diese Dinge, dass er eben dass die Abfertigung aufgrund eines technischen Fehlers da beim Check-in so lange gedauert hat und dergleichen mehr, dass er dann eben im Nachhinein vielleicht sowas behauptet hat. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Er selbst hat sich nicht geäußert zu seinen Motiven, warum er gelogen hat. Kann man wie gesagt nur spekulieren oder man belässt es einfach dabei und sagt, er hat gelogen und den Rest muss er mit sich selbst ausmachen.
Was hat der Richter denn abschließend gesagt?
Naja, der Richter hat eigentlich nochmal relativ ausführlich begründet, warum für ihn jetzt diese Variante eben die bevorzugte ist, ne? Also wieso stellt man jetzt ein Verfahren ein, wenn doch der Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat? Das ist schwer zu verstehen eigentlich, für Außenstehende ohnehin. Er hat es damit begründet, dass aus Sicht der Kammer eben das Geständnis und vor allem die Entschuldigung gegenüber dem Hotelmanager wichtiger sind, auch im Hinblick auf die Zukunft. Also der Hotelmanager wäre damit natürlich rehabilitiert, vollständig rehabilitiert. Auch für Gil Ofarim würde dieses Geständnis eine Möglichkeit bieten, neu anzufangen, so die Kammer. Das war sozusagen das Hauptmotiv, was zumindest so dann als Begründung für diese ganze Einstellung angeführt worden ist. Es hieß dann, dass eben eine Entschuldigung und ein Geständnis nicht anfechtbar sind. Ein Urteil wäre es natürlich dann schon. Also die Alternative wäre jetzt natürlich gewesen, dass man jetzt anhand der vorgebrachten Beweise Ofarim natürlich hätte verurteilen können unter Umständen, ohne dass es jemals ein Geständnis von ihm hätte geben müssen. Man hätte natürlich als Verteidigung dann gegen sein Urteil Rechtsmittel einlegen können. Auch das wäre möglich gewesen. Und ob es dann, sagen wir mal, diesem Ansinnen, dass sozusagen der Nebenkläger vollständig rehabilitiert wird, tatsächlich besser gedient hätte, das ist natürlich jetzt fraglich. Also das war sozusagen das Hauptmotiv für das Gericht.
LVZ-Reporter Jusa Manja Schlegel war auch vor Ort, also am letzten Prozesstag, und hat die Statements der Verteidigung und der Nebenklage aufgenommen. Wir hören uns mal an, was der Anwalt von Gil Ofarim, Alexander Stevens, gesagt hat.
Die Beweisaufnahme war längst nicht abgeschlossen. Es hätten noch einige Prozesstage gedroht, wenn nicht sogar noch ganze Wochen und Monate. Und das war letztlich ausschlaggebend für uns, zu sagen, dass der Mandant doch bitte dieses Angebot annehmen möchte, dass das Gericht und die Staatsanwaltschaft hier unterbreitet.
Also ich habe auch so den Eindruck, dass die Verfahrensbeteiligten da eine sehr, sehr unterschiedliche Sicht auf die Dinge zumindest nach außen hin vertreten. Also für Gericht und auch für die Staatsanwaltschaft war die Beweislage bis zu diesem Geständnis, also nach diesen ersten 5 Verhandlungstagen, relativ klar. Also die Kammer hat sich so sinngemäß auch so geäußert, dass also der Sachverhalt, so wie er in der Anklage auch beschrieben wurde, liege offen zutage, so hat man es, glaube ich, formuliert. Und die Verteidigung hat eben wiederum nach Ende des letzten Verhandlungstages gesagt, naja, aus ihrer Sicht sei die Beweislage noch sehr unübersichtlich. Es hätte noch von ihnen durchaus weitere Beweisanträge geben können. Und man hat ja auch darauf hingewiesen, dass es noch ein Gegengutachten gegeben hat, was also dieses bisher bekannte Gutachten vom Digitalforensiker Dirk Labude in manchen Aussagen doch entgegenstehen soll. Also das kann natürlich, so wie es die Verteidigung schildert, schon sein, dass es unter Umständen noch sich länger hingezogen hätte, dieses Verfahren, auch länger als es ursprünglich geplant war. Es sollte ja ursprünglich bis zum 7. Dezember andauern. Die Kammer hatte vorsorglich schon mit allen Verfahrensbeteiligten mal ausgelotet, wann weitere Termine frei wären, um zusätzliche Verhandlungstage einzubauen. Also man hat schon auch diese Variante zumindest in Erwägung gezogen. Aber ja, es ist natürlich jetzt wirklich nicht ausgeschlossen, wenn die Verteidigung da weitere Anträge vorgebracht hätte, dass es sich also auch noch deutlich länger hätte hinziehen können. Das ist schon richtig. Ja. Und insofern war es vielleicht dann auch von der Kammer ein Motiv zu sagen, wir wollen das jetzt so in diesem Rahmen beenden. Die Verteidigung hat ja auch darauf hingewiesen, dass Gil Ofarim in den letzten Wochen durch dieses Verfahren sehr belastet gewesen sei und auch mit seinen Kräften wohl am Ende gewesen wäre. So hat es einer seiner Anwälte gesagt. Und ja, das muss man jetzt natürlich erstmal so hinnehmen und akzeptieren. Also auch das kann sicherlich ein Motiv sein. Es hat natürlich auch im Nachhinein dann verschiedene Kommentare auf diesen Ausgang gegeben. Also da wir jetzt bei der Verteidigung schon waren, die haben natürlich im Nachhinein dann auch betont, dass nach wie vor die Unschuldsvermutung zu gelten habe nach dem Ausgang dieses Verfahrens. Das ist natürlich jetzt für den Laien, für die Öffentlichkeit sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Also wir haben einen Angeklagten, der ein Geständnis ablegt, das Verfahren wird eingestellt und im Nachhinein hat man dann von der Unschuldsvermutung auszugehen. Das mag juristisch so sein, aber es ist natürlich schon so, dass ein Schuldbekenntnis in dem Zusammenhang natürlich vorliegt. Ne? Wenn Gil Ofarim sagt, dass es eben so, wie in der Anklage beschrieben ist, gewesen ist, dass diese Vorwürfe zutreffend sind, dann ist das nun mal ein Schuldbekenntnis, nicht mehr, nicht weniger.
Auch der Anwalt Daniel Baumgärtner hat ein Statement abgegeben. Er ist der Anwalt vom damaligen West-End-Hotelmanager Markus W. Da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Mein Mandant ist nach der zweijährigen Odyssee sehr froh darüber, dass es so ein Ende genommen hat. Er akzeptiert die Entschuldigung des Herrn Offering und hat diese auch im Gerichtssaal angenommen.
Markus W. war eigentlich alle Verhandlungstage vor Ort, also bis zu seiner eigenen Aussage vor Gericht. Er kam zum Auftakt nicht gleich sozusagen morgens zu Prozessbeginn. Er wurde dann als Zeuge vernommen und danach nahm er eigentlich an allen Verhandlungstagen teil. Auf mich hat er sehr cool wäre vielleicht das falsche Wort, aber er hat das schon mit sehr viel Distanz, zumindest nach außen hin, alles wahrgenommen, hat mit unbeweglicher Miene eigentlich die ganze Zeit den Prozess verfolgt, auch wenn man sich natürlich vorstellen kann, dass das für ihn alles andere als eine leichte Situation war. Also man kann sich ja denken, was da auf ihn nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe alles eingestürmt ist. Und nach zwei Jahren findet dann vor den Augen der Öffentlichkeit dann so ein Strafprozess statt. Das ist schon, glaube ich, auch für ihn eine enorme Belastung gewesen. Aber das hat man ihm so jetzt nicht angemerkt. Und auch das Ende war jetzt auch nicht so damit verbunden, dass er jetzt großartige Gefühlsregungen gezeigt hat. Aber man darf, glaube ich, schon unterstellen, dass da auch eine sehr große Last von ihm abgefallen ist und er sehr viel Erleichterung verspürt haben dürfte.
Kommt das denn häufiger vor, dass solche Deals gemacht werden vor Gericht?
Also Deals vor Gericht sind jetzt durchaus, also ich will nicht sagen in der Tagesordnung, aber das kommt natürlich schon vor. Es sind häufig Fragen der sogenannten Verfahrensökonomie, die da auch eine Rolle spielen. Also kann man sich jetzt irgendwo auf einem Weg treffen, ja, Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung, um Verfahren, die sonst vielleicht Wochen oder Monate länger gedauert hätten, dann doch in einem einigermaßen überschaubaren Zeitraum zu Ende zu bringen. Das hat auch eigentlich nichts Anrüchiges. Also insofern finden diese Rechtsgespräche schon regelmäßig auch statt in Verhandlungen. Und es ist natürlich dann auch immer das Bemühen, dann da in irgendeiner Form ein Urteil zu finden, beziehungsweise eine Lösung zu finden. Das ist nicht so, dass nach jedem Rechtsgespräch eine Einigung erzielt werden kann. Es war auch in diesem Fall eigentlich so, dass mehrere Rechtsgespräche stattfanden. Auch nach diesem letzten Rechtsgespräch am Ende des fünften Verhandlungstages, hat es die Kammer gesagt, gab es keine Verständigung. Man hatte eben lediglich das Angebot unterbreitet, was die Verteidigung dann als so akzeptabel angenommen hat, dass es ihrem Mandanten dann empfohlen hat, darauf einzugehen.
Den Schaden, den Offering angerichtet hat, der ist jetzt schon ziemlich massiv und irgendwie wirkt das jetzt doch auch ein bisschen unbefriedigend, dass jetzt kein Urteil gibt, oder?
Also kann ich absolut nachvollziehen, dass man da jetzt sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass man das Verfahren jetzt einstellt und er de facto nicht bestraft wird dafür. Also ich denke auch, wenn man sich die Dimension des Falls mal vor Augen führt, ist es schon, also nicht nur was den Zeitpunkt anbelangt, sondern auch das Ergebnis schon durchaus überraschend. Das ist keine Frage. Also es ist ja so, rein von den Anklagevorwürfen wäre das ja auch ein Fall gewesen, der vor einem Amtsgericht normalerweise hätte stattfinden müssen. Also man muss ja auch sich klar machen, die Landgerichte sind in erster Instanz zuständig für Fälle, wo es eine Straferwartung ab 4 Jahre Freiheitsstrafe gibt. Das wäre ja hier in diesem Falle niemals im Bereich des Möglichen gewesen. Also insofern wäre es eigentlich ein Fall für das Amtsgericht gewesen. Das Landgericht hat sich aber dann als zuständig ausdrücklich bekannt, in Übereinstimmung auch mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft und auch sogar eine Besetzung der Kammer mit 3 Berufsrichtern begründet, und zwar mit der besonderen Bedeutung dieser Sache. Und das konnte man durchaus dann als plausibles Argument ansehen, wenn man sich eben, wie gesagt, vor Augen führt, welche Folgen das alles hatte. Also dieses Video, die Reaktionen, die es, muss man ja sagen, weltweit gegeben hat, diese große Empörung. Es gab Demonstrationen vor dem Hotel, es gab Boykottaufrufe gegen das Hotel. Es gab wohl auch konkrete Bedrohungen gegen den genannten Mitarbeiter, dem diese antisemitischen Beleidigungen da angedichtet wurden. Also das war schon ein Fall bzw. eine Straftat, die doch ganz erhebliche Auswirkungen gehabt hat. Und insofern kann man schon nachvollziehen, dass man gesagt hat, das wird am Landgericht verhandelt. Und man kann natürlich sich dann auch sehr wundern, dass es dann eben, dass ein solches Verfahren dann eben eingestellt wird. Die Öffentlichkeit wollte hier wahrscheinlich einfach auch ein Urteil haben, weil man der Meinung war, sowas muss doch, ein solches Verhalten muss doch bestraft werden. Habe ich Verständnis für. Das ist so. Das kann man so sehen. Ich finde aber auch, dass das Argument der Kammer durchaus nachvollziehbar ist, weil ich denke, dass, nur mal als Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ausgegangen wäre im Falle einer Verurteilung. Die Verteidigung hat ja gesagt, es kann sein, dass es einen Freispruch gibt. Es kann sein, dass es aber auch eine empfindliche Bewährungsstrafe hätte geben können. Also in diesem Spektrum hätte sich das wahrscheinlich irgendwo angesiedelt. Und dann denke ich mir aber, dass es für Gil Ofarim die schmerzhafteste Folge dieses ganzen Verfahrens war, jetzt vor aller Öffentlichkeit einzuräumen, dass er gelogen hat. Und das hat man jetzt mit diesem Deal erstmal erreicht. Das wäre vielleicht im Falle einer Verurteilung, wie gesagt, nicht unbedingt der Fall gewesen. Dann hätte man aufgrund der Beweislage ihn verurteilt vielleicht, ohne dass es jemals ein Geständnis gegeben hat. Also ich denke, beide Sachen haben ein Für und Wider. Und so wie es jetzt gewesen ist, kann ja auch die Nebenklage der betroffene Hotelmanager offenbar sehr gut leben. Für ihn stand ohnehin von vornherein im Vordergrund, dass er in aller Öffentlichkeit rehabilitiert wird, dass gesagt wird, dass er niemanden antisemitisch beleidigt hat. Und ich glaube, das ist so unterm Strich dann vielleicht das, was man aus diesem Verfahren als wichtigsten Punkt mitnehmen muss.
Voraussichtlich im Januar wird es die nächste Folge LVZ Unsere Story geben. Abonniert also unseren Podcast und klickt auf die Glocke, dann werdet ihr direkt auf eurem Handy benachrichtigt, wenn eine neue Folge online ist. In den Shownotes stehen ein paar Links für euch bereit, alle Artikel zum Fall Gil Ofarim von Frank und unsere Folgen zu dem Fall. Wenn euch ein Thema interessiert oder ihr Feedback dalassen möchtet, dann könnt ihr mir eine E-Mail an podcast@lvz.de schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht. An dieser Stelle wünsche ich euch auch schon mal eine schöne und ruhige Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Es folgt ein wichtiger Podcast-Hinweis.
Wir dürfen uns vorstellen, wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt, dem LVZ-Podcast aus Leipzig.
Bei uns gibt's Stadtleben, Popkultur, Social Media.
Wir reden über alles, was uns bewegt als Leute, die in Leipzig halt so leben.
All Things Leipzig, alle zwei Wochen montags mit einer neuen Folge.
Ideal für den Weg zur Arbeit oder nach Hause, überall, wo es Podcasts gibt und jetzt eben auch auf lvz.de/Heldenstadt.
Dem gibt's nichts hinzuzufügen. Und jetzt umschalten.